Gibt es Zahlen oder kannst du Zahlen teilen, wie viel Prozent eures Umsatzes im Fleisch ist und wie viel in pflanzlichen Produkten?
Also ich kann so viel sagen, im ersten Jahr, ne, vor 10 Jahren, haben wir, glaube ich, 0,03% unseres Umsatzes an Gesamt mit Veggie gemacht. Jetzt bewegen wir uns in Richtung 2/3, 1/3, also 2/3 mit
Veggie-Produkten
und 1/3 mit Fleisch. Das ist so die Richtung. Und in 2021 war es, glaube ich, das erste Mal, dass wir mehr Umsatz mit Veggie gemacht haben.
Hier ist ein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Hier ist digitale VorreiterInnen. Ich bin Christoph Bosek und heute geht es um die Rügenwalder Mühle. Ich habe gleich den Steffen Zeller zu Gast. Der ist seit gut 3 Jahren CMO bei Rügenwalder. Und ich habe viele Fragen an seinen Job, an das Unternehmen, wie er den Markt und die Chancen der Rügenwalder für die nächsten Jahre sieht. Also sehr, sehr spannend. Rügenwalder hat, glaube ich, über fast Jahrhunderte, also seit 1834, Fleisch verkauft und seit gut 10 Jahren haben sie auch vegetarische und vegane Produkte im Angebot und die sind verdammt beliebt. Ich esse seit vielen Jahren vegetarisch und habe immer mindestens ein pflanzliches Rügenwalder Produkt im Kühlschrank. Darum ist es natürlich auch für mich von großem Interesse, heute von Steffen mehr zu erfahren über Produkte, Strategie, Unternehmen und natürlich den Markt. Vorher muss ich noch eine kurze Korrektur machen. In der letzten Folge habe ich nämlich behauptet, das bellende Geräusch vor dem Start in Airbus-Flugzeugen, so dieses Rrr, 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 das sei ein System zur Gewichtsverteilung, damit das Flugzeug im Flug gut austariert ist. Und das ist großer Unsinn, denn der Gewichtsausgleich wird über leise Pumpen geregelt. Dieses bellende Geräusch stammt von der sogenannten Power Transfer Unit, das ist ein System, das verschiedene Hydrauliksysteme verbindet und genau, das ist, was das Geräusch macht. Vielen Dank, wir haben von mehreren Seiten gleich Feedback bekommen und ich habe mich sehr gefreut, denn wenn man korrigiert wird, heißt das, dass die Leute zuhören. Insofern vielen Dank an alle, die sich gemeldet haben. Und jetzt, lieber Steffen, herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist.
Moin Christoph, ja schön, dass ich da sein darf und toll, dass ich gleich schon was Neues gelernt habe hier zum Thema Fliegen und Flugzeuge.
Fliegst du ab und zu, weißt du, welches Geräusch ich meine?
Ich bin früher viel geflogen, weil ich vor meiner Zeit Rügenwalder Mühle war ich ja bei Nomad Foods Iglo, habe da zuletzt dann in London gearbeitet, habe da das europäische Marketing auch in einem Acceleration Team und auch für Veggie geleitet und da war ich viel im Flieger unterwegs, ja auf jeden Fall.
Das ist eigentlich ein gutes Segway, in so ein bisschen dich kennenzulernen. Aktuell bist du der CMO bei der Rügenwalder Mühle.
Korrekt.
Das ist Mittelständler, aber im Grunde ist das so deine erste Mittelstandsherausforderung. Davor warst du 15, 16, 17 Jahre, glaube ich.
17, glaube ich, ja.
17 Jahre im Konzern oder in Konzernen. Und da bin ich natürlich gespannt, was da für dich so die großen Unterschiede sind. Und vielleicht auch, wo du sagst, das hat dich besonders fit gemacht oder auch resilient gemacht und bereit gemacht, so einen Posten bei Mittelstand aufzunehmen.
Total gerne. Die Frage, die ich hätte, darf ich ein bisschen weiter ausholen, weil das Spannende ist ja immer, wenn man meine Vita dann anschaut, denkt man, oh, da kommt jetzt so ein Konzernmensch und der war immer im Konzern und jetzt geht er in den Mittelstand und dann setzt er hier Konzernideen, Konzernstrukturen ein. Aber meine Vita ist so, dass es eigentlich ein Zurückkommen, eine Heimkehr in den Mittelstand ist. Ne? Also ich bin aufgewachsen im Schwabeländle, auf der grünen Wiese in einem kleinen Dorf. Und mein Vater hat das ganze Leben im Mittelstand gearbeitet. Und ich bin als kleiner Piefke schon immer mit ihm da mit, kannte alle in der Produktion beim Namen. Und wenn mein Vater mich nicht zum Fußballtraining fahren konnte, dann hat das da jemand gemacht. Und hab dann ab 14 da
mindestens... War das auch schon Lebensmittel?
Nee, gar nicht. Oh, das war so Filz und Plastikextrusion und sowas. Also wenn man so die Allianz Arena von außen anschaut, so dieses ganze Plastik außenrum, das hat da das war so ein Hidden Champion gemacht. Das war noch nicht Lebensmittel. Und habe da ab 14 wirklich mindestens zweimal im Jahr da gearbeitet, bis zu meinem Studium sogar gearbeitet, war sogar 6 Monate da bei den Mittelständlern im Ausland und wollte dann, wir sind so meine Geschwister und ich, die erste Generation, die studieren konnte und durfte und wollte in großen Konzernen lernen. Das war mein Ziel nach dem Studium und dann irgendwann im Mittelstand zurückzukehren und das hat mit der Rügenwalder Mühle, würde ich mal sagen, ganz gut geklappt. Das nahe meinem Traumjob. Und zu der anderen Frage, was ich denn gelernt habe in Konzernen. Naja, ich habe ja angefangen bei Kraft Foods damals, jetzt Mondelez, bin dann zu Nomad Foods, den ja Eclo gehört, auch eine Love Brand und alles im Food, auch auf die Frage zurückzukommen. Man kriegt da natürlich eine super Ausbildung. Ich habe nicht im Marketing angefangen, ich habe im Vertrieb angefangen, dann Stabsfunktion im Vertrieb und dann rüber ins Marketing. Du kriegst einfach eine sehr, sehr fundierte Ausbildung. Eine Herausforderung im Vergleich zu Mittelstand ist natürlich, ist ein bisschen politischer, sehr prozessgetrieben,
wenn man sagt,
sehr viel Abstimmung.
Wenn man sagt, das ist politischer, ich habe lange nicht mehr im Konzern gearbeitet. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Naja, du hast sehr viel Abstimmungs Bedürfnis von sehr, sehr vielen, wenn man so mal neudeutsch sagt, Key Stakeholdern. So, und die Frage ist natürlich dann, kommt immer das Beste für das eine Land und die Marke in dem Land raus? Das ist die große Frage. Kannst du das umsetzen, von dem du glaubst, dass es das Richtige ist? Kannst du den Antrieb und den Ownership, den du hast und die Entscheidungsfreudigkeit da umsetzen? Das ist die große Frage, aber hat natürlich auch sehr viel Vorteile versus im Mittelstand, wenn es um Skalierung, Prozesse und so weiter geht. Aber ich bin jemand, ich will was bewegen. Ich arbeite gern mit hochgekrempelten Ärmeln und ich möchte auch volle Verantwortung haben. So, und das habe ich jetzt bei der Rügenwalder Mühle gefunden mit ganz vielen tollen Aufgaben und kann eigentlich so das, was ich gelernt habe, jetzt umsetzen in voller Verantwortung. Und das macht schon mega Spaß. Und was ist der Vorteil? Magst du vielleicht fragen? Sorry, wenn ich so eine Frage schon vorannehme.
Ich finde das,
genau, ich weiß gar nicht, ein Podcast mit mir selber.
Je weniger ich arbeiten muss, desto besser.
Nee, aber der Punkt ist einfach, wir gehen ja sicher gleich auf die Marke und das Unternehmen ein, aber wenn du es halt als Mittelständler schaffst, ne, mutiger und schneller zu sein als ein Konzern, weil viel Abstimmung bedeutet natürlich, dass du langsamer bist, vielleicht nicht so die mutigsten Entscheidungen nimmst und triffst. Und dann versus den ganzen Startups, die ja bei uns in dem Segment der Kategorie sind, den Scale, den du hast über Marke, aber auch über Mediabudget hebelst, sage ich immer gerne, oder Patrick, unser R&D-Magier, dann kann uns keiner was am Ende des Tages, ne? Und so ist es, wenn man auf die Zahlen dann auch schaut.
Erinnerst du dich noch an deine ersten Wochen bei der Rügenwalder? Also du hast jetzt 17 Jahre Konzern gemacht, dann kommst du da an. Was waren so Sachen, wo du sagst, so, oh ja, stimmt, das ist jetzt anders? Oder vielleicht auch so erste Projekte, erste Erfahrungen oder erste Entscheidungen, wo du sagtest, ich glaube, das tut allen gut, wenn wir das in Zukunft mal so oder so machen.
Also spannend war vielleicht sogar ein Schritt davor. Ich bin ja da in den Interviewprozess und hatte tolle Gespräche da mit der Geschäftsleitung damals, aber auch mit den Eigentümer und dem Aufsichtsrat. Und ich erinnere mich immer gerne.
Eigentümer ist in der siebten Generation, ne?
Genau, in der siebten Generation. Und ja, Michael Hähnel, der ja jetzt zum Ende des Jahres aus der Geschäftsführung bei uns ausgeschieden ist und jetzt als Berater tätig ist. Aber ich erinnere mich immer in den Gesprächen, dass er gesagt hat, Steffen Zeller, Herr Zeller, damals noch, hier ist wirklich Transformation, ne? Da müssen Sie sich wirklich auf Transformation einstellen. Dann kommt aus dem Konzern und sagt, ja, haben wir ja jedes Jahr und Umstrukturierung und so. Und ja, das ist hier ein bisschen anders. Und dann habe ich da angefangen und dachte mir, wow, okay, das ist nochmal eine andere Transformation, weil du natürlich, wenn du gegen große Konzerne da jetzt auch dich bewährst und bewähren musst, hast du natürlich richtige Sprungentwicklungen, die du machen musst. Und das war so das Erste, so wow, hier ist richtig Transformation, was mir aber auch Energie gibt. Und dann von den Projekten, naja, du musst natürlich erstmal reingehen, dich mit den Menschen unterhalten, das verstehen, auch in dem ganzen Transformationsprozess. Ne? Du bist ein fleischproduzierendes oder wurstproduzierender.
Ist das eine Transformation, wo du sagst, die kommt von euch, weil ihr sagt, wir wollen von unserem fleischlastigen Profil auch immer mehr zu einem pflanzlichen Profil hin? Oder ist es eine Transformation, wo ihr sagt, so, oh, wenn wir in die Zukunft gucken, dann werden uns die Hunden irgendwie weglaufen, weil keiner braucht mehr. Also wo ist der stärkere Treiber? Der innere Treiber oder von außen getrieben?
Ich glaube, bei der Rügenwalder Mühle kommt beides zusammen. Also wenn man so auf die letzten 190 Jahre schaut, war eigentlich Mut, Innovation und neue Dinge zu tun eigentlich immer schon in der DNA. Ne? Wir haben 1834 gegründet mit einer kleinen Fleischerei, dann Anfang 1900, so 1904, dann ne, die Teewurst erfunden, dann sich entschieden Mitte der 90er Jahre, dass man raus aus den eigenen Fleischereien und Metzgereien geht in den Lebensmitteleinzelhandel Mitte der 2000er sich entschieden, eigene Läden oder eigene Metzgereien machen wir jetzt nicht mehr, nur noch LEH, haben dann wirklich eine Marke aufgebaut. Also da war schon extrem viel Mut und Innovationskraft, bevor wir überhaupt in Veggie gegangen sind. Und sich da dann zu entscheiden und zu sagen, da ist ein Trend und wie wäre es denn eigentlich, wenn wir sowas wie ein Schinkenspicker jetzt einfach mal in vegetarisch als erstes mal anbieten, genau in derselben Qualität, im selben Geschmack, weil da ein Trend ist, das ist schon auch mutig und da muss natürlich dann auch ein Eigentümergesellschafter sagen, jo, das Risiko und den Mut gehen wir ein und das hat uns auf jeden Fall belohnt. Deswegen Mut aus sich heraus, Innovationskraft aus sich oder aus uns heraus, aber gleichzeitig natürlich Trends von außen, auf die du, wo du agieren und reagieren musst. So, und da waren wir immer schnell und sehr mutig.
Ich glaube, ihr seid gut 1000 Mitarbeitende. Hauptstandort ist in Niedersachsen.
Du hast Zwischenahn bei Oldenburg, genau.
Ja, du hast ein Office hier in Hamburg. Mhm. Was sind weitere Kennzahlen, die wir wissen dürfen oder die man wissen sollte? Ich habe natürlich, würde gerne Umsatz und so weiter wissen, aber du hast schon gesagt, Umsatz wird seit ein paar Jahren nicht mehr so kommuniziert.
Genau, also ich kann wenig zu unseren internen Kennzahlen sagen. Ich kann so ein bisschen vom Außen kommen, so ein bisschen zum Markt sagen, unseren Marktanteil, wie wir uns entwickelt haben.
Ja, super.
Da können wir auf jeden Fall einsteigen. Also wir können uns ja mal auf unseren Wachstumsmarkt Veggie fokussieren. Ne? Da sprichst du über einen Markt, der ist mittlerweile wahrscheinlich so bei 800 Millionen Euro wachsend, nicht mehr so stark wachsend. Da können wir nachher gerne auch nochmal einsteigen.
Verkauft ihr nur in Deutschland? Oder in
wir sind mittlerweile auch in Österreich und der Schweiz präsent und geben da auch und wollen da auch mächtig Gas geben. Und das macht ja Sinn, wenn du Internationalisierung denkst, dass du erstmal das deutschsprachige, den deutschsprachigen Raum dir anschaust. Deswegen sind wir im Moment in Dach.
Mhm. 800 Millionen Euro Umsatz, ist der Markt groß?
Genau. So, wir sind da wieder auf dem Weg zu 40% Marktanteil. Wow. Sind in Segmenten.
Wie viel Mitbewerber gibt's ungefähr? Eher 5 oder eher 15?
Boah, das ist eine Wahnsinnsentwicklung. Mhm. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie viele, weil so viele neue Wettbewerber mal kommen, ne? Ja. Mit der, ich nenne es jetzt mal Goldgräberstimmung, aber auch im Positiven, weil du ja sagen kannst, du machst ja auch was für die Umwelt und für die nächsten Generationen. Mit Fridays for Future, mit Corona hat der ganze Markt Veggie nochmal einen richtigen Boost bekommen. Mhm. Über Beyond Meat, als die an die Börse gegangen sind, war ja wirklich, kann man schon sagen, Goldgräberstimmung. Ich weiß, damals war ich noch bei Nomad Foods in der Zentrale eben auch Marketingdirektor und auch für Veggie zuständig. Die haben aus dem Stand dann eine Marktkapitalisierung gehabt, die größer war es unser Konzern Nomad Foods. Kannst du dir da auch vorstellen, was da für eine Goldgräberstimmung war, aber auch im Positiven, was dann für ein Druck da drauf war. Und dadurch sind natürlich ganz viele Startups hast du drin. Du hast Unilever, Nestle, ne, die ja Garden Gourmet und hier Vegetarian Butcher aufgekauft haben. Du hast Corporate Startups von großen Fleischunternehmen. Du hast Foodtech Startups, Planted in der Schweiz da zum Beispiel, ne, um nicht immer Beyond Meat und Impossible zu nennen. Also da hoppen wirklich die Marken immer wieder und ganz schnell hervor. Jetzt natürlich durch Inflation, Ukraine-Krise ein bisschen weniger, aber trotzdem kann man da bei uns im Segment mittlerweile über Verdrängungswettbewerb sprechen.
Mhm. Das heißt aber, wenn ich so jetzt höre, so viele Wettbewerber, ihr habt irgendwie 40% Marktanteil, dann gibt's wenige, die auch irgendwie so 20-30% haben, ne? Sondern ihr habt schon guten Abstand wahrscheinlich zum zweitgrößten, drittgrößten, viertgrößten.
Genau, wenn du auf Markenebene gehst, da sind wir weit, weit, weit voraus. Da bist du wahrscheinlich beim mindestens 6-fachen Marktanteil, den wir haben, versus dem nächsten Wettbewerber in der Marktdefinition, die ich gerade genannt habe. Ja.
Ich weiß, dass ich irgendwann vor ein paar Jahren das erste Mal den vegetarischen Schinkenspicker, ist ja vegan oder vegetarisch?
Komplett auf vegan jetzt umgestellt. Vegan,
gegessen habe und dachte so, das muss ein Verpackungsfehler sein. Ich war früher halt riesengroßer Toastbrot, Butter, Mortadella-Fan. Weißes Toastbrot, Butter und Mortadella rauf. Da konnte ich easy mal so 4 bis 6 Scheiben hintereinander essen. Und das hatte ich halt, seitdem ich vegetarisch bin, nicht mehr gegessen. Und dann auf einmal habe ich diesen Schinkenspicker von euch gehabt und dachte so, das kann nicht sein.
Hast du schon die vegane Pommersche von uns probiert? Wir haben letztes Jahr Rezeptumstellung und da war wirklich, ich möchte nicht sagen Shitstorm, aber da haben wir ganz schön viel Feedback bekommen. Hey, ihr habt hier falsch abgefüllt. Das kann nicht vegan sein.
Ich glaube, seit den letzten 12 Monaten habe ich es noch nicht probiert. Ich hatte es mal zwischendurch irgendwann probiert. Aber zum Schinkenspicker komme ich halt immer wieder zurück. Der ist bei uns beim Edeka immer ausverkauft. Wenn dann irgendwie welcher ist, nehmen wir immer irgendwie so 4-6 Packungen mit, weil die easy in 2 Wochen weg sind.
Ja.
Das ist wirklich verrückt.
Ja.
Und deswegen, also ne, ich glaube, ich habe immer mindestens 1 oder mehrere von euren Produkten im Kühlschrank. Und das ist schon erschreckend. Du hast gesagt, R&D ist bei euch auch irgendwie spannend oder besonders
mit. Ja, total. Also lass mich da gerne sagen, also wir haben da einen Patrick Bühr, den möchte ich da namentlich natürlich
Grüße
immer gerne.
Raus.
Ja, Grüße gehen raus. Ich nenne ihn immer gerne unseren Magier, unseren R&D-Chef, und der hat ein sensationelles Team. Und wenn du schaust, ne, in Anzahl Mitarbeitern versus hier den Großen, ist das ein Bruchteil. Aber die haben so viel Erfahrung, aber auch so viel Leidenschaft. Patrick sagt immer, die geben halt nochmal die letzten 10%, weil die so eine Leidenschaft dafür haben. Und Produktqualität, es fängt alles mit einem richtig guten Produkt an. Und Geschmack, das ist unsere DNA, ne? Dass wir die besten Produkte haben. Und wir testen auch alle Neuprodukte immer gegen Benchmark, wenn es draußen schon was gibt. Und wenn nicht, haben wir sehr hohe Benchmarks. Ich habe noch kein Produkt bei uns gesehen in den Tests, das nicht besser war als alles, was da draußen war oder die Benchmarks erfüllt hat. Also von dem her, ohne so eine starke R&D kannst du im Marketing nichts machen. Da kannst du viel machen, aber dann sorgst du eher dafür, dass ein schlechtes Produkt schneller wieder aus den Regalen ist, weil du mehr den Abverkauf antreibst. Aber bei uns ist das schon echt Chapeau, und das ist das eine. Das andere ist, da wieder zum Mittelstand zurückzukommen, wir arbeiten halt so eng zusammen, so kannte ich das von meinen Positionen vorher nicht, obwohl ich da auch schon sehr eng mit der R&D zusammengearbeitet habe. Ich telefoniere mit Patrick am Tag wahrscheinlich 2 bis 3 Mal.
Ah, okay.
Wir arbeiten unfassbar eng zusammen, auch die Teams, und das ist schon sehr, sehr, sehr besonders, und das weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Heißt aber nicht, dass das nur R&D ist. Wir haben natürlich auch in der Transformation, in den anderen Abteilungen bei uns echt wahnsinnig tolle Sprünge gemacht. Also da auch Gruß an den Rest.
Ihr habt, glaube ich, im letzten Jahr oder in den letzten 1,5 Jahren wahnsinnig viele neue Produkte gelauncht. Das hat dann wahrscheinlich auch wieder einen guten Impact gehabt aufs Wachstum. Wie lange dauert es, ein Produkt zu launchen? Würdest du sagen, oh, in den nächsten 12 Monaten kommen bestimmt nochmal 5 neue Produkte auf den Markt? Oder ist das auch so ein bisschen Trial and Error? Und wenn man nach einem halben Jahr merkt, verschwindet auch wieder ein Produkt?
Ich glaube, da muss man nochmal einen Schritt zurückgehen. In was für einer Kategorie sind wir? Wir sind in einer Kategorie, die sich gerade entwickelt. Ne? Eine Kategorie, wo nicht nur neue Produkte, sondern auch Renovation. Also, ne, wie ich hatte vorher gesagt, vegane Pommersche war einfach eine Rezepturverbesserung, nochmal ein Riesenschritt. Das heißt, Innovation, Renovation ist Schlüssel zum Erfolg in der Kategorie. Zum einen, zum anderen weiß man gerade, ne, über Inflation in Märkten, wo vielleicht das Wachstum nicht mehr ganz so da ist, wie es früher mal war, musst du eigentlich 2 Dinge machen. Das eine ist, du musst weiter in die Marke investieren, machen wir. Und das zweite ist, du musst über Innovation den Markt wiederbeleben. So, und das haben wir mit Neuprodukten gemacht. Den Schritt davor, den wir gemacht haben, ist, wir haben, als Patrick und ich, aber auch alle anderen angefangen haben, haben wir den Neuproduktprozess auf agil gesetzt. Jetzt denken wahrscheinlich viele, das ist doch total klar. Im Food ist das nochmal was anderes, auf agil umzustellen als, weiß ich nicht, bei einer Software oder sowas. Das haben wir gemacht. Wir haben Silos eingebrochen. Wir haben in diesem agilen Neuproduktprozess, die Unternehmensleitung nimmt sich jede Woche 2 Stunden Zeit, um die Kernteams wirklich in den Austausch zu gehen. Was wir da eben geschafft haben im letzten Jahr, dass wir so viel neue Produkte in den Markt gegeben haben, wie noch nie in 190 Jahren. Und das dann auch über diesen Neuproduktprozess so gemacht haben, dass das alles relevante Neuprodukte waren und uns wirklich zu starkem Wachstum geholfen haben. Aber dann eben auch so innovative Dinge. Ne? Wir haben eine Partnerschaft mit Coro, wo wir wirklich gleichberechtigt hier im Ambient, also Trockenmischungen, auf den Markt gebracht haben, was auch echt ein sensationeller Erfolg war. Also versuchen da auch neue Wege zu gehen.
Was für Trockenmischung?
Das heißt, du kannst dir da, ne, deine Frikadellen dann selber anrühren.
Ah, okay.
Und haben das eben zusammen mit Coro gemacht. Und wenn man sich die Verpackung anschaut, ich glaube, das ist auch ein neuer Weg, oder das sieht man nicht so oft, es sind halt wirklich auch beide Logos gleichberechtigt auf der Verpackung, weil es eine echte Partnerschaft auf Augenhöhe ist. Also auch Grüße an Florian raus, weil ich schon viele Grüße gebe von Coro, den CEO, und gucken da, wie wir das vielleicht noch größer aufbauen können.
Du hattest eben schon erwähnt, es gibt so Herausforderungen, Inflation, Ukraine, ja. Krieg. Welche Kosten sind in den letzten Jahren besonders, also sind Energiekosten für euch ein großes Thema, oder sind die Getreidekosten wahnsinnig explodiert? Wie kann man sich jemand, der nicht täglich mit dem Foodmarkt zu tun hat,
ja,
wie viel Prozent ist das da so gestiegen?
Das ist wieder was, wo ich natürlich nicht so reingehen kann und will, aber das ist natürlich dann schon substanzielle Kostensteigerungen, die du hast, ne, in beiden Bereichen, in denen wir sind. Und was du natürlich dann merkst, und jetzt wieder die Außensicht ist, vorher hattest du Fridays for Future und Corona, was ja wirklich ein Turbo-Boost war für die Kategorie, über Inflation, Ukraine-Krise, wenn die Inflation so stark steigt, dann wird auch Nachhaltigkeit irgendwann ein Luxus. Ne? Wenn du eine Familie zu ernähren hast und da nur so und so viel Euro hast, dann gehst du vielleicht nicht mehr unbedingt ans Regal und dann ist das erste Entscheidungskriterium jetzt nachhaltig einzukaufen, sondern da geht es dann um die Ernährung der Familie mit dem Geld, was du zur Verfügung hast in so einem inflationären Markt. So, das haben wir natürlich in unserer Kategorie dann auch gespürt, aber dann musst du einen langen Atem haben und gerade als Marktführer musst du den Markt treiben. Der Markt ist auch wieder im Wachsen. So, dass man sagt, versus anders Kategorien kann man sich freuen, wenn man zurückschaut, wie es zu Corona-Zeiten und Fridays for Future waren, ist natürlich das Wachstum nicht mehr so, aber das gehört auch in so neue Kategorien dazu. Du hast dann, ne, auch so ein bisschen Wellen, aber ja.
Gibt es Zahlen oder kannst du Zahlen teilen, wie viel Prozent eures Umsatzes im Fleisch ist und wie viel in pflanzlichen Produkten?
Also ich kann so viel sagen, im ersten Jahr, ne, vor 10 Jahren, haben wir, glaube ich, 0,03% unseres Umsatzes an Gesamt mit Veggie gemacht. Jetzt bewegen wir uns in Richtung 2/3, 1/3, also 2/3 mit
Veggie-Produkten
und 1/3 mit Fleisch. Das ist so die Richtung. Und in 2021 war es, glaube ich, das erste Mal, dass wir mehr Umsatz mit Veggie gemacht haben.
Gibt es irgendwie so eine Timeline, wo ihr sagt, bis dahin möchtet ihr 100% Veggie sein? Oder ist das, sagt ihr, nee, der Markt soll entscheiden und wenn es irgendwie noch Leute gibt, die gerne mehr Fleisch essen, dann...
Wir sind ja als Marke so positioniert, wir machen beides und wir machen beides auch bewusst. Ne? Wir sind nicht dogmatisch. Wir wollen die Menschen da draußen anregen, mehr Veggie zu essen, aber auch nicht dogmatisieren, wenn sie mal zu unserer normalen oder Fleischpommerschen greifen. Deswegen haben wir uns da kein Ziel gesetzt, wann das ist. Und wir gehen da einfach mit dem Markt. Aber du siehst ja an der Umsatzverteilung, in welche Richtung das dann schon per se geht. Und wir treffen dann auch Entscheidungen. Letztes Jahr im Veganuary haben wir uns ja entschieden, unseren Fleischschinkenspicker erstmal einzustellen. Warum? Weil wir Produktionskapazitäten gebraucht haben für unseren Hauchschnitt. Mhm. Erfolgreichste Neuprodukt im letzten Jahr.
Ist Hauchschnitt? Ist Hauchschnitt sowas wie Lackschinken?
Das ist sowas wie, da gibt es so einen Wettbewerber im Fleisch, so ein Produkt, das heißt Finesse. Das ist eine hauchdünne Hähnchenbrustscheibe im Prinzip. Genau, und da haben wir uns dann entschieden, den Fleischschinkenspicker rauszunehmen. Ja. Aber auch, weil, wie du schon gesagt hast, die Qualität und der Geschmack unseres veganen Schinkenspickers ist halt so wahnsinnig gut, dass wir dann gesagt haben, dann können wir auch den Weg da mal proaktiv gehen. Aber das ist jetzt nicht geplant für die anderen Produkte.
Als CMO bist du für Marke, für Markenführung, für Kampagnen und so weiter zuständig.
Auch für Verpackung übrigens, auch bei uns ein bisschen anders, dass wir sagen, wir kommen vom Konsumenten her. Das heißt, Packaging ist auch bei uns aufgehangen im Marketing.
Was sind, wenn du jetzt in 2025 denkst, was sind große Themen für dich, an die du gerne arbeitest und wo du sagst, das sind Schwerpunkte, die du setzt für die nächsten Jahre für die Markenführung von der Rügenwalder?
Also wenn wir auf Marke schauen, dann und jetzt erstmal auf Markenführung, wir machen immer mit den Agenturen zusammen mit einem Coach einmal im Jahr so einen Workshop, wo wir wirklich alle zusammenkommen und nochmal gucken, wie arbeiten wir zusammen, was können wir besser machen. Da hat Bernie von Karl Nann, Kreativer, gesagt, die beste Arbeit liegt noch vor uns. Mhm. Und da arbeiten wir gerade dran, einfach unsere sehr erfolgreiche Repositionierung und Kampagne, Kampagnenclaim, Kampagnenplattform, am besten schmeckt es, wenn es allen schmeckt, dann auch nochmal auf eine neue Stufe zu setzen. Das ist uns total wichtig. Neue Produkte weiterhin, die Pipeline gefüllt zu haben, sich irgendwann in den nächsten Jahren dann auch mal schnell überlegen, in neue Segmente zu gehen, um den Markt weiterzuentwickeln. Übrigens, im Februar kommen nochmal tolle neue Produkte von uns, also da hier auch schon alle einladend, die dann auch auszuprobieren, und auch noch ein paar andere sind in diesem Jahr geplant. So, an Verpackungen arbeiten wir natürlich auch. Weil wir haben Brand Experience, wo wir gucken, ne, haben wir einen tollen Stunt im letzten Jahr gemacht mit der bekanntesten Sängerin überhaupt, deren Namen ich nicht nennen darf, weil es so ein Hackvertising-Event war. Aber google da gerne auch nochmal. War eins der größten, oder wenn nicht die größten Konzerte hier in Hamburg. Da wollen wir natürlich auch mal Highlights setzen. Und nicht nur uns weiterentwickeln, sondern auch die Kategorie. Ne? Wenn du 40% Marktanteil hast, dann musst du natürlich auch die Kategorie und das Kategoriewachstum treiben.
Wenn ich die Geschichte über die Sängern höre, dann kommt mir natürlich in den Kopf, wie definierst du oder wie würdest du eure Zielgruppe beschreiben? Welche Werte haben sie? Und was sind vielleicht auch Kanäle, über die du besonders gern mit der Zielgruppe kommunizierst?
Kann ich auch noch mal so ein bisschen ausholen, wenn das für dich okay ist. Also als ich angefangen habe, vor ein bisschen mehr als 3 Jahren, waren wir halt noch sehr, sehr stark in linearem TV. Ne? Mhm. Wir hatten da die Jahre zuvor, glaube ich, 90% lineares TV. Das haben wir halt jetzt komplett verändert, weil wir sehen, ne, und die größte Wachstumszielgruppe ist natürlich für uns Flexitarier, wenn man es jetzt mal ganz allgemein betrachtet. So, aber wenn du dann ranschaust, ne, jetzt gehen wir mal in Generationen, jetzt, um mal ganz pragmatisch zu bleiben, Boomer, Gen X hat natürlich ein anderes Medienverhalten als gerade in der Gen Z, die wir uns auch gerade sehr stark anschauen. Deswegen haben wir natürlich unseren Media-Mix da sehr diversifiziert und sind da auch sehr gut unterwegs. Also wir sind bei circa 50% Media-Anteil jetzt in anderen Kanälen unterwegs und das auch sehr erfolgreich. Das ist das eine und versuchen dann eben über andere Wege wie Brand Experience einfach diese Media-Effizienzkurve, ich sage immer gerne, nach oben verschieben, dass wir mit dem 1 Euro, den wir investieren, natürlich viel mehr Return haben. Das haben wir mit dem Hackvertising-Event, Wurst-Promoter-Aktivierung dann auch wirklich geschafft. Mit dem überschaubaren Budget haben wir eine Reichweite von, glaube ich, 500.000 generiert und Media-Äquivalenzwert von knapp 50 Millionen. Das ist natürlich dann schon super, weil wir haben ein gutes Mediabudget, ja, sind immer unter den Top 50, wenn die Lebensmittelzeitung das am Brutto-Media-Wert dann einmal zeigt. Aber wir sind natürlich kein großer Konzern und dieses Effizienz-Game können wir natürlich gegen die Großen nicht gewinnen. Deswegen müssen wir auch sehr stark auf Effektivität da setzen.
Ihr bekommt wahrscheinlich viel Feedback, sicher auch viel Lob, ab und zu vielleicht auch kritisches Feedback. Was sind so Feedbacks, wo du sagst, da hört ihr besonders gerne hin, weil ihr gemerkt habt, da lernt man am meisten oder da ist einfach am meisten drin, was euch irgendwie weiterbringt?
Spannende Frage. Ganz kurz reflektieren. Ja. Also erstmal ist ja Feedback, schauen wir uns alles an, ne? Wenn wir irgendwie, wenn es jetzt gerade nicht irgendwie Hate Speech oder sowas ist, wenn du das, weil du den Schinkenspicker Fleisch einstellst, also da musst du dann schon überlegen, was du dann annimmst und warum. Aber sonst schauen wir uns jedes Feedback an und jedes Feedback hilft erstmal. Ich würde das nochmal ein bisschen switchen und sagen, was uns halt wichtig ist, ist auch, wir haben vor 3,5 Jahren das oder vor 3 Jahren das Marketing-Team nochmal umstrukturiert, haben wirklich eine Marktforschung, so eine Insights-Abteilung aufgebaut, hatten wir vorher auch nicht. Das heißt, wir wollen näher am Konsumenten sein, wir sind sehr viel im Austausch mit dem Konsumenten, wir haben gerade eine tolle Marktforschung gemacht zu den unterschiedlichen Generationen, sondern das für mich eben auch, wenn du sagst Feedback, das ist auch Feedback, ne? Immer nah mit dem Ohr an den Konsumenten sein und zuhören und weil du musst ja darfst ja nicht mit deinen Neuprodukten und deiner Aktivierung an Konsumenten vorbei arbeiten.
Ich habe immer die Erfahrung, dass die Leute zu Hause sozusagen auch nochmal gerne verstehen möchten, was so für wirklich Herausforderungen und wie du da rangehst und was sagst, oh, das ist so ein Thema. Also stell dir mal vor, du und ich hätten eine WG, ja, wir sind sozusagen uns ganz close und teilen uns alle unsere Herausforderungen des Tages und dann sitzen wir jetzt abends beim Abendessen und ich sag, du Steffen, was bist du heute so ruhig, was ist denn so ein Thema, worüber du gerade nachdenkst auf der Arbeit, was würdest du mir denn da antworten?
Sehr gute Frage. So habe ich einmal den Markenhut, aber natürlich der andere aus der Unternehmensleitung oder aus dem Management-Team heraus. So aus dem Marketing heraus, das, was mich natürlich umtreibt, ist, wie können wir die Kategorie weiter zum Wachsen bringen? Und wie können wir da wirklich das Marktwachstum wieder weiter antreiben? Weil wir da als Marktführer mit 40% Marktanteil natürlich eine große Aufgabe haben. Das treibt mich um. Ne? Was sind die neuen Produkte? Wie können wir weiter aktivieren?
Wahrscheinlich auch, wie viel ist Zeitgeist, was man gar nicht so richtig, was man nur begleiten kann, aber gar nicht so richtig vorantreiben kann.
Ja, wir müssen in die Masse gehen. Ja. Ne? Also nicht, dass wir nur an eine urbane Zielgruppe gehen, sondern dass auch, ich level mich gerne mit meiner Mutter, dass meine Mutter im Schwabenländle irgendwo auf dem Dorf dann auch sagt, hey, ich esse jetzt Veggie Rügenwalder Mühle und nicht nur, weil der Sohnemann da arbeitet, sondern aus Überzeugung. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die mich umtreibt. Das andere, was mich gerade umtreibt, ist, wenn man auf die Media Spendings in der Kategorie schaut, die sind stark rückläufig, ne? In Corona-Zeiten oder kurz bevor Ukraine-Krise und Inflation kam, gewachsen und gewachsen und gewachsen und jetzt stark rückläufig, sodass halt Ich könnte mich jetzt drüber freuen, oder wir uns drüber freuen, weil wir Access Share of Voice haben. Das ist ja immer sehr gut. So, aber die Kategorie ist halt, na, du hast dann, wenn wir bei Share bleiben, Share of Stomach. Also, ne, man überlegt sich, was man abends, mittags und morgens isst. Das sind wir nicht mehr so laut als Kategorie, wie wir es vorher waren. Das treibt mich dann schon auch um. Und jetzt eins rausgezoomt, was mich auch umtreibt, ist natürlich, zum Beispiel zu Corona-Zeiten konnten wir gar nicht das produzieren, was wir hätten verkaufen können. Also auch da haben wir natürlich in der Transformation spannende Herausforderungen, die wir da angehen müssen, damit, wenn der Konsument sagt, ich will, gerade wie jetzt im Veganuary, dass wir dann natürlich das auch immer bedienen können, weil wir sind nicht, ich habe angefangen im Kaffee, wenn du so einen Filterkaffee hast, der hat ein MAD, das ist ewig lang. Wir sind in der Kühlung, da ist halt ein MAD relativ kurz, das heißt, du kannst, ne, du musst halt schnell produzieren und dann schnell auch bedienen. Du kannst nicht so groß auf Halde und dann auf Lager produzieren. So, das treibt uns natürlich auch schon alle um. Und ja, Wettbewerber, Handelsmarken ist natürlich ein Thema auch, ne? Die Kategorie ist so groß und attraktiv mittlerweile, dass auch Handelsmarken in die Kategorie kommen. Das tut natürlich einem Marktführer immer erstmal weh, wenn man sich Käsealternativen, Milchalternativen anschaut. Da hat der Marktführer weiterhin, hat schon länger zu kämpfen als wir und immer noch zu kämpfen. Wir gewinnen wieder dynamisch Marktanteil, das ist gut, aber das wird auch was sein, immer einen Mehrwert weiterhin zu bieten.
Gibt es im Jahr Monate, wo ihr wisst, da gibt es eine besonders hohe oder niedrige Nachfrage?
Naja, für uns ist der Januar natürlich, ne, gute Vorsätze, wie January, nennt man ja jetzt wie so der Dry January bei Alkohol. Das ist natürlich da, wo wir sehen, dass da immer ein Sprung von neuen Konsumenten, also eine Penetrationssteigerung im Markt ist. Das heißt, das ist für uns sehr, sehr wichtig. Aktivieren wir auch immer, aktivieren wir auch gerade mit unseren neuen Kinderprodukten. Barbecue ist für uns ein sehr wichtiger Verwendungsanlass jetzt, ne, mit tollen Produkten, dass wir da auch, weil...
Wahrscheinlich schwieriger Markt, ne, weil da ist es so, für viele Menschen ist wahrscheinlich Barbecue so ursprünglich, das muss Fleisch sein, das, also da irgendwie zu sagen, man bietet ein Produkt an, das vielleicht nicht auch die Männlichkeit der Kunden ankratzt, das kann ich mir vorstellen, dass viele das irgendwie verwechseln und sagen, ich muss auch Signaling, dass ich 4 cm dickes Steak raufhaue, ne?
Also das ist natürlich schon ein sehr fleischlastiger Verwendungsanlass, aber auch da sieht man, dass Veggie da immer größer wird, wichtiger wird. Wir haben ja da auch jetzt Thema Brand Experience, ne, eine tolle Partnerschaft mit dem BVB, aber auch mittlerweile mit dem HSV, wo wir jetzt beim BVB 4 vegane Bratwurststände haben, weil das aber auch eingefordert wurde von den Fans.
Cool.
Und das ist auch sehr, sehr, sehr erfolgreich. Also wir haben da auch in den letzten Jahren das Thema Bundesliga-Bratwurst, weil das ist ja auch so ein Signal, ne? Das gehört ja zum Fußball dazu, da prominent gespielt. Aber ja, da ist auf jeden Fall Wachstumschance und die Produkte, insbesondere unsere natürlich, ne? Wieder Gruß an Patrick raus, ist natürlich so gut, dass das auch eine echte Alternative mittlerweile auf dem Grill ist. Und auch da haben wir tolle neue Produkte in dem Jahr geplant, um da nochmal einen Schwung reinzubringen.
Ich wollte es dir nicht vorher sagen, aber ich habe mich beworben, bei euch zu arbeiten und dann bin ich abgelehnt worden. Und wurde gesagt, es gab 200 Menschen, die sich auf eine Stelle beworben haben. Wie kommt denn das?
Dass wir dich abgelehnt haben oder dass es 200 Leute
sind? Ja, es ist natürlich, also sozusagen die eine Hälfte ist nicht ganz wahr, aber die 200, dass ihr 200 Bewerbende auf eine Stellenausschreibung bekommt teilweise, das ist wahr, ne?
Das ist wahr. Das bezieht sich auf eine Ausschreibung bei uns im Brandmanagement-Team. Ja. Sondern was du da einfach siehst, ist, da kommt halt sehr viel zusammen. Ne? Das eine ist, wir haben eine der bekanntesten, sympathischsten Marken überhaupt in Deutschland da draußen. Wir sind in der Kategorie eben auch mit Veggie, wo du sagen kannst, ne, man tut was Gutes für die Zukunft. Wir haben eine Aufgabe an mich, an uns, als ich angefangen habe, war ein Standort in Hamburg aufzubauen. Und du hast ja vorher auch gesagt, war dir gar nicht bewusst,
als
ich angekommen bin. Und wir sind da ja auch in der Hafen City über dem Porsche Prototyp Museum und haben da ein ganz tolles Büro. Auch das ist vom Standort her natürlich attraktiv. So und so kommen dann die Bewerbungen zustande. Aber wir haben natürlich auch, Wir sagen, wir wollen das beste Marketing-Team Deutschlands haben. Wir gucken da dann aber schon auch ganz gut drauf und wollen
und das wahrscheinlich die besten auch dieser Vorteil wie des Mittelstandes, dass man auch schnell viel Verantwortung bekommt, ne? Dass es nicht irgendwie über Jahre erstmal bewähren und zuschauen und so ist, sondern es geht sehr, sehr schnell ins richtige, echte Leben.
Total, aber da muss man auch dazu sagen, du brauchst da natürlich dann auch die Leute und die Mitarbeiter, die darauf Lust haben, ne? Man darf nicht unterschätzen, es gibt auch viele, die sich in einem Konzern wohlfühlen, wo du vielleicht ein bisschen mehr über Prozesse gemanagt wirst und vielleicht dadurch, dass so viele Verantwortlichkeiten sind, man nicht die Verantwortung so übernehmen muss, wenn da mal was nicht funktioniert. Ich erinnere mich gern zurück, als wir die neue Kampagne ein paar Tage bevor wir die geshootet haben und damals Anne Haverich, die hat bei uns das Plan-Based Brand Management und Kommunikation geleitet, ist gerade in Elternzeit, deswegen sage ich aber kommt dann im Juni, Juli zurück. Die saß am Tisch und sagte, ach du Scheiße, ich kann ja jetzt überhaupt nicht sagen, das ist eine Agentur, die ich nicht selber ausgesucht habe. Das ist eine Kampagne, wo mir nicht irgendwie andere Central Team oder andere Länder reingesprochen haben. Ich bin ja voll verantwortlich. Aber dann hat sie danach gesagt, wie geil.
Ja.
So, und dann dieses wie geil, das ist das, was wir halt auch suchen. Ne? Mhm. Und da sieht man dann auch schon bei den Einstellungen, das klappt manchmal richtig, richtig gut und wir haben da ganz, ganz tolle Leute und manchmal funktioniert es halt, dann passt es auch nicht, weil Leute, bestimmte Menschen halt vielleicht doch nicht diese Verantwortung und Entscheidungsfreudigkeit haben oder haben wollen. Das ist ja auch total, ist ja auch fair enough.
Meine Lieblingskonzernstory, die ich in den letzten 4 Wochen gehört habe, erzähle ich natürlich ohne Namen, aber ist ein Mensch, der in der, wie heißt der Bereich, der immer jeden Morgen sozusagen die Clippings rumschickt, was so alles über die Firma.
Also Unternehmenskommunikation.
Unternehmenskommunikation, danke, das war das Wort, genau. Und die Person sagte, du Christoph, ich komme morgens ins Büro, dann erstelle ich halt die Presseclippings vom Vortag, schick die relativ früh raus, ja, dann sehen alle, oha, da wird schon richtig früh gearbeitet. Und dann kommen meistens 3, 4 sehr, sehr ruhige Stunden. Und meistens lege ich mich dann noch mal 2 Stunden unter den Tisch und schlafe. Und das fand ich unfassbar. Das hat mich noch mal so, also stark. In manchen Konzernen kann man sich wahrscheinlich Nischen erarbeiten, wo solange die Arbeit abgeliefert wird, das ja auch irgendwie niemanden stört. Aber ich fand das schon noch mal interessant, weil ich dachte, ja, das gibt's wahrscheinlich auch nicht in allen Strukturen mehr.
Nee, total. Ich glaube, was einfach nochmal wichtig ist, ich habe es total genossen, in Konzernen zu arbeiten. Ne? Ja. Es war eine tolle Zeit. Ich fühle mich einfach jetzt insofern wohl, dass ich halt entscheiden kann, noch mehr Verantwortung treiben kann. Ja. So, es gibt für alles immer Vor- und Nachteile und ich fühle mich da extrem wohl. Und durch dieses Heimkehr und meine persönliche Geschichte ist das einfach, ich sage immer, mein Job jetzt ist nah im Traumjob. Und dann kriege ich immer die Rückfrage, warum nur nah? Ja. Weil es überall ein bisschen wehtut. Ne? Ja. Ja. Also ist ja nie perfekt, aber das ist schon sehr nahe dran.
Und das Tolle ist ja, wahrscheinlich macht ihr jetzt auch pro Jahr viel, viel mehr Umsatz mit Veggie-Produkten als vielleicht irgendwie vor 5 Jahren oder vor 7 Jahren. Also es ist ja einfach jedes Jahr noch mehr Verantwortung und noch mehr, was man so bewegt, was wahrscheinlich auch ziemlich cool ist.
Total. Und wir haben eine Fehlerkultur und Fehler können gemacht werden und dürfen gemacht werden. Aber daraus dann zu lernen, um dann wieder den Turbo zu zünden, ist natürlich auch total spannend.
Ich habe noch so einen Versuch, Social Hacking zu machen mit einer Frage. Weil ich ja bei euch abgelehnt wurde, muss ich jetzt leider morgen meine eigene Lebensmittelmarke gründen, genau in eurem Bereich.
Ui.
Und deine Einstellung ist zum Glück, dass du dich über jeden Wettbewerber freust, weil du sagst, es bringt sozusagen die Kategorie voran. Was sind die größten Erfolgsfaktoren, auf die ich vielleicht im Marketing achten sollte?
Sehr gut. Also erstens, in der Tat, für mich ist es am Ende alle für Kategoriewachstum und dann geht es darum, wer schnappt sich die Marktanteile, indem er das beste Marketing, die besten Produkte, beste Produktion, besten Vertrieb und so weiter hat. Ja. Die Erfolgsfaktoren, also die ganz tiefen Geheimnisse gebe ich dir jetzt natürlich nicht, aber es geht natürlich, wenn du dir jetzt Daten anschaust, was sind die größten Treiber, dann ist das natürlich Geschmack.
Und, ist Geschmack immer der wirklich wahrgenommene oder ist, wenn ich irgendwie 10 Mal auf die Packung raufschreibe, einmaliger Geschmack, unfassbarer Geschmack, Geschmack der Zukunft, also ist das so, dass man sagt, so verrückt, man kann den Geschmack gleich bleiben, aber wenn man das Marketing ändert, kommt in den Fragen raus, dass der Geschmack viel qualitativer wahrgenommen wird?
Naja, das ist ja, sollte ja die Kunst des Marketing sein, ein richtig, richtig gutes Produkt, weil nur dann funktioniert es natürlich so anzukurbeln, dass du die Vorteile herausarbeitest des Produkts, damit du mehr verkaufst. Aber dann bist du immer bei den funktionalen Benefits.
Ja.
Die richtig guten Kampagnen sind ja auf Emotional Benefits, ne?
Ja.
So, da habe ich immer eines meiner Lieblingsbeispiele ist ja.
Und das ist nicht Charaktereigenschaft, wie heißt das, eine Qualität oder eine Kunst. Ich bin wahnsinnig in meinem ganzen Berufsleben auf funktionale Benefits ausgerichtet und mir fällt es wahnsinnig schwer, ein Storytelling irgendwie zu machen, das genau auf so emotionale Themen eingeht. Also,
darf ich dir ein Beispiel nennen?
Bitte.
Also ein Beispiel, was ich dann immer gerne heraushole, ist Walmart. Walmart hat halt sehr, sehr lange immer geworben mit, hier hast du den Einkaufswagen mit den Produkten von dem Wettbewerber, hier hast du den Einkaufswagen mit denselben Produkten von uns und unserer ist um keine Ahnung wie viel Dollar günstiger. So, und wie haben sie das auf einen Emotional Benefit hochgehoben, indem sie dann eine Kampagne gemacht haben, wo du eine glückliche Familie im Auto siehst, die in Urlaub fährt.
Mhm.
Weil Inside, mit uns
Geld,
kannst du, mit dem Geld,
das
du sparst, kannst du dir einen Urlaub leisten.
Ja, ja, ja.
So, und das berührt die Menschen nochmal ganz anders und in Daten, Fakten und Ergebnis der Kampagne hast du einfach gesehen, dass das nochmal einen richtigen Schub gebracht hat. So, und das ist so aus meiner Sicht die Kunst.
Ah, das finde ich ein schönes Beispiel. Wir kommen langsam zum Ende, aber jetzt habe ich irgendwie Fragen gestellt, die mich beschäftigen. Vielleicht hast du gesagt, man merkt, dass Christoph nicht in der Lebensmittelbranche arbeitet. Und da du jetzt nicht widersprichst, scheint das auch zu stimmen. Aber deswegen gebe ich dir die Chance, Steffen, nochmal. Was sind so Themen, wo du sagst, da möchtest du nochmal zwei, drei Sätze zu sagen und die werden irgendwie nie richtig gefragt, weder von Podcastern oder JournalistInnen. Aber eigentlich ist das nochmal für die Leute, die zuhören, etwas was interessant wäre zu wissen.
Super Frage. Ich versuche die Zeit mal ganz kurz zu überbrücken, während ich überlege, weil ich meinem Team versprochen habe, dass ich sie einmal grüße, unsere Brandstifter. Also Grüße raus an mein sagenhaftes Team und alle anderen bei der Rügenwalder Mühle.
Ja, von mir auch.
So, nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Wenn das für dich okay, ich würde dich da einfach so zwei Aufrufe nach draußen machen. Ich glaube, eine Diskussion, die ja gerade stark in der Marketing-Community ist, ist das Branding versus Performance-Marketing oder, wenn man sich jetzt auf Studien beruft, the long and the short of it, also Branding versus Abverkauf. Ich glaube, da ist mein Aufruf, vergesst das Branding nicht, vergesst die Marke nicht, weil ein Apfelbaum muss auch gegossen werden und nicht nur die Äpfel gepflückt werden. Das ist das eine. Und das andere an die Teams, was man natürlich auch öfters sieht, ist, dass Marketing-Teams sich gerne mit den Konsumenten verwechseln. So, und Marketing für sich selber machen, von dem sie überzeugt sind, aber am Ende geht es um die Konsumenten, dass man die erreicht. Ich glaube, das sind so zwei Dinge, die mir immer wieder begegnen, wo ich da gerne den Aufruf machen würde.
Und mit den Worten, tausend Dank. Also einmal natürlich, dass du hier warst für die Folge und uns so viel erzählt hast, aber ich meine es halt wirklich von Herzen, ganz ehrlich gesagt, auch für eure Produkte, also auch an euer Team, vielen Dank. Ich habe schon gesagt, den Schinkenspicker lieb ich. Veggie-Würstchen sind unfassbar gut. Das Cordon Bleu ist umwerfend. Das Geschnetzelte essen wir regelmäßig. Und dann gibt's auch noch den Schinken-Spicker-Salat. Den kann ich auch 10 Tage hintereinander morgens zum Frühstück essen. Also, ist wirklich unfassbar, wie gut das schmeckt. Und ein großer Aufruf an die Leute, die euch noch nicht so viel probiert haben, die pflanzlichen Produkte, macht das unbedingt. Und deswegen auch ganz viel Erfolg bitte für eure Zukunft. Ich würde mich natürlich hören, wenn ihr das zu Hause mal ausprobiert und vielleicht auch mal sagt, Mensch, das stimmt ja. Das ist ja wirklich unfassbar, dass man so leckeren Geschmack hinbekommt, ohne dass da Fleisch drin ist.
Super, vielen Dank. Und hier nochmal ein PS. Wer auf den veganen Schinken wartet, müsst nicht mehr so lange warten.
Oha, veganer Schinken. Bin gespannt. Ich glaube, etwas, was wie Schinken schmeckt, habe ich wirklich sehr, sehr lange nicht mehr gegessen. Bin gespannt.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch auf jeden Fall.
Schön, dass du da warst. Danke euch zu Hause fürs Einschalten. 2025 wird auf jeden Fall super. Es gibt viele Themen, viele spannende Gespräche. Ich freue mich, dass ihr heute da wart. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr nächste Woche Montag wieder einschaltet. Bis dahin, lauft mal in deinen Lebensmitteleinzelhandel eurer Wahl und beißt mal rein in ein Rügenwalder Produkt und sagt Bescheid, wie es euch geschmeckt hat. Bis dann, ganz liebe digitale Grüße von
Steffen
und von Christoph. Bis bald. Tschüss.
Ciao.